Das ist der ICF Basel Podcast.
Guten Abend miteinander. Geht's gut? Ja. Das Gefühl, wir sind ein bisschen lahmarschig heute Abend. Geht's gut? Schön, schön. Ich bin letztens auf eine spannende Schlagzeile gestossen. In einer Online-Zeitung, da beim Surfen, habe ich eine Schlagzeile entdeckt, die meine Aufmerksamkeit unmittelbar geweckt hat. Da ist gestanden, Europäischer Gerichtshof beschließt, Kirchen müssen für unerfüllte Gebete haften. Eine Meldung, die ist aus Brüssel gekommen, und in dem Artikel wird dann unumwunden beschrieben, Schluss mit leeren Versprechungen. Der Europäische Gerichtshof hat in einer Grundsatzentscheidung verfügt, dass Glaubensgemeinschaften wie die evangelische und die katholische Kirche für die unerfüllten Gebete ihrer Anhänger aufkommen müssen. Andernfalls drohen ihnen Sanktionen bis hin zur sofortigen Schließung wegen unlauteren Wettbewerbs. In dem wegweisenden Urteil des Europäischen Gerichtshofes heißt es, Glaubensgemeinschaften und Kirchen werben ihre Mitglieder mit dem Versprechen, dass ein höheres Wesen, in diesem Falle Gott, die Gebete der Gläubigen erhört. Bei Nichterfüllung dieses mündlichen Vertrages haftet daher die jeweilige Institution als Ganzes. Nachher wird der Hintergrund von dem Gerichtsfall erklärt, wo zu dem bemerkenswerten Schluss geführt hat. Der Hintergrund ist folgender: Der gläubige Katholik Axel Stepnik, er hat dafür gebetet, dass an seinem 30. Geburtstag ein Porsche in seiner Garage steht. Und er hat bei diesem Porsche an ein ganz bestimmtes Modell denkt, nämlich an einen weissen 987er Boxster Spider. Die Zeitung hat ein Bildabdruck von diesem Auto. Das ist das Auto, das der junge Herr zu seinem 30. Geburtstag bestellt hat. Aber seine Garage ist auch an seinem Geburtstag enttäuschend leer geblieben. Und darum hat sich, heisst da, der Axel durch alle Instanzen durchgeklagt. Und die katholische Kirche muss jetzt, heisst sie, dem erstaunlichen Zeitungsartikel, ein gewünschtes Fahrzeug innerhalb von einer Woche nachliefern. Und dann, der Artikel schließt dann mit so ein bisschen einer zynischen Bemerkung. Es heißt dann, die Kirchen, die vergeblich für einen anderen Ausgang des Gerichtsverfahrens gebetet hatten, fürchten jetzt eine wahre Klagewelle durch enttäuschte Gläubige, deren Gebete nicht erhört wurden. Ja gut, ich habe das gelesen, ich habe zuerst mal so in meine Augen gerieben und denkt ja, also was ist denn das jetzt wieder für eine absurde Idee? Und dann habe ich gehofft, dass niemand vom ICF den Artikel gelesen hat und noch irgendwelche Porsche-Bestellungen offen hat, sonst könnte es für uns noch teuer werden. Aber als ich dann ein bisschen mehr umgeschaut habe auf dieser Website, ist mir bald klar geworden, dass es sich um reine Satire handelt. Die Zeitung, das Nachrichten Blatt ist in Wirklichkeit ein Satire-Magazin und sie sagen selber, alle Inhalte von ihrer Seite sind dreist zusammengelogen. Das heisst, die katholischen und die reformierten Kirchen und die vielen Freikirchen, die es in unseren Breitengrad gibt, die dürfen beruhigt aufschnaufen. Es handelt sich nur um einen Scherz. Aber um einen recht guten Scherz. Und um einen Scherz, wie es so ist bei einer guten Satire, mit einem wahren Kern. Weil Kirchen werden zwar nicht büßt für die unerfüllten Erwartungen von ihren Gläubigen, sie werden nicht gerichtlich belangt für die Enttäuschung von ihren Mitgliedern, aber sie müssen in einer gewissen Hinsicht tatsächlich zahlen für die Enttäuschungen von ihren Mitgliedern, für die unerwarteten unerfüllte Erwartungen von den Kirchenleuten. Weil viele Leute verlassen die Kirche und lassen den christlichen Glauben hinter sich, weil sie das Gefühl haben, der Glaube hält nicht, was er verspricht. Es gibt ein Buch, das im letzten Jahr, glaube ich, rausgekommen ist, von einem deutschen Theologen, Tobias Feix heisst er. Er hat jahrelang zum Thema geforscht, warum steigen Leute aus der Kirche aus und lassen ihren Glauben hinter sich. Er hat hunderte von Interviews geführt mit Leuten, auch besonders mit Christinnen und Christen oder ehemaligen Christinnen und Christen, die Teil von einer Freikirche waren. Und er hat sie gefragt, warum sind ihr aus eurer Kirche ausgestiegen und habt den Glauben hinter euch gelassen? Warum? Das sind alles Leute, die sind einmal Christen gewesen, die haben sich mal verstanden, sogar ausdrücklich vielleicht als Nachfolger von Jesus, die haben Gottesdienst regelmässig besucht, die haben mitbetet und mitgesungen und mitgeschafft und mitgespendet. Und jetzt schauen sie zurück auf die Zeit und sagen, das ist vorbei. Ich verstehe mich nicht mehr als Christ. Einige sind Atheisten geworden, andere Agnostiker, andere Freidenker, aber auf jeden Fall verstehen sie sich nicht mehr als Christen. Und der Tobias Feix, der Theologe, hat untersucht, was Gründe sind, wo Leute vom Glauben abhalten oder wo Leute dazu führen, den Glauben am Nagel zu hängen. Und die ganze Serie, die wir heute startet mit dem Gottesdienst, mit dieser Predigt, die ganze Predigtreihe, beschäftigt sich mit populären Einwänden gegen den Glauben, mit populären Gründen, wo Menschen haben, um den Glauben an den Nagel hängen, oder auch mit verbreiteten Gründen, wo Menschen haben, sich gar nicht erst für den Glauben zu öffnen. Und wir haben wieder mal, und ich freue mich extrem über das, wir haben wieder mal ein One-Up gemacht, und zwar extra für die Serie, nur für die Serie, ein One-Up, wo sich mit diesen Events beschäftigt, wo eigentlich alle Themen von dieser Predigtreihe in kurzen oder längeren Artikeln abgehandelt werden oder sich damit beschäftigen. Du kannst am Ausgang so ein One-Up schnappen für dich und du kannst auch mehrere Exemplare mitnehmen und noch Leute einladen, zum Teil sein von so einem Gottesdienst, um sich auseinandersetzen mit diesen Frage. Ich glaube, das wird eine extrem spannende und einsichtsreiche Serie für uns alle und für einen Haufen Leute, die Teil sein auch von diesen Gottesdienst und profitieren von diesen Predigten. Verschiedene Gründe, die Leute haben, um den Glauben an den Nagel hängen oder sich gar nicht erst für den Glauben zu öffnen. Ein Grund, wo der Tobias Feix in seinem Buch herausstellt, ist genau der, wo wir uns heute mit beschäftigen. Nämlich, dass es Leute gibt, die auf eine Glaubenserfahrung zurückschauen, auf eine Geschichte als Christin, als Christ zurückschauen und die aber dann sagen, der Glaube funktioniert gar nicht. Der Glaube hat mir einfach schlicht nichts gebracht. Der Glaube hat in meinem Leben keinen Unterschied gemacht. Besonders viele Leute haben gesagt, im Blick auf die Erwartungen, die ich als Gebet hatte, hat der Glaube gar nichts gebracht. Ich habe gebetet wie ein Weltmeister und nichts ist passiert. Viele Leute haben Erfahrungen gemacht, gerade mit persönlichem Leid. Ich habe gebetet für meine kranke Mutter und sie ist nicht gesund geworden, sondern sie ist gestorben. Ich habe gebetet für die bestimmte Stelle, für den Job, den ich mir so sehr gewünscht habe. Und ich habe ihn nicht bekommen und bin jetzt arbeitslos. Ich habe gebetet für dies und das, für persönliche Nöte, für tiefe Anliegen, die ich hatte. Und es ist nicht eingetreten, was ich dafür gebetet habe. Und dann ziehen die Leute den Schluss, hey, das bringt doch alles nichts. Der Glaube haltet nicht, was er verspricht. Der Glaube, der ist eine leere Versprechung. Und vielleicht kennst du auch so Gedanken aus deinem eigenen Leben. Vielleicht kennst du so Zweifel, die aufkommen. Vielleicht, wenn du betet hast für etwas und das Gegenteil passiert. Oder wenn dir Versprechungen gemacht worden sind im Blick auf den Glauben. Und du merkst ja, die Versprechungen, die erfüllen sich gar nicht. Die Erwartungen, die ich habe an meinen Glauben, die erfüllen sich überhaupt nicht. Das Ganze sieht ein bisschen aus wie ein Etikettenschwindel. Und Freikirchen sind ja bekannt dafür, gell, dass sie relativ hohe Erwartungen an Glauben setzen, dass sie relativ hohe Erwartungen ans Gebet hegen und sagen, ja, so beten, das ist nicht nur so ein bisschen Selbstgespräch und ein bisschen Psychohygiene, schön haben wir es können aussprechen. Beten, das bewegt etwas, das bewirkt etwas, das löst etwas aus. Gebet macht einen Unterschied, oder? Freikirchen sind bekannt dafür, dass sie den Anspruch hegen. Und je nachdem, wie fest man die Überzeugung festhalten, kann es auch zu sehr zugespitzten Erwartungen führen. Ich habe euch das schon ein paar Mal erzählt. Ich bin in meiner Jugendzeit 2 Jahre an eine Bibelschule gegangen, an eine sehr charismatische, pfingstliche Bibelschule. Und ich verdanke dieser Zeit sehr viel. Ich will das jetzt gar nicht pauschal kritisieren. Aber an dieser Bibelschule, die hat sich Glaubenszentrum genannt. Und entsprechend ernst hat man es mit dem Glauben genommen. Entsprechend ernst hat man es besonders auch mit dem Gebet genommen. Jesus sagt, worum du auch immer bittest in seinem Namen, das wird dir gegeben werden. Und wenn Jesus das sagt, dann nehmen wir das wörtlich und dann wird das auch passieren. Und darum geben wir mutig und kühen unsere Bestellungen im Himmel auf. Und ich kann mich noch gut erinnern, wo ich einmal einen Klassenbruder, man hat dem so gesagt, auf dieser Bibelschule, einen Klassenbruder, wollte in seinem Zimmer aufsuchen, der hat gerade nebendran gewohnt, wollte ihn irgendetwas fragen und ich platze in das Zimmer rein und ich verwütsche ihn in flagranti beim Betten. Und zwar mit einem aufgeschlagenen Mercedes-Katalog vor sich. Und er steht dort und er tut wild gestikulieren. Und ich verwütsche ihn gerade noch, wie er sagt, Jesus, im Glauben nehme ich den Mercedes für mich in Anspruch. Ich rufe den Wagen in Existenz. Ein Mercedes SLK 55 AMG Cabrio in Rot. Und ich habe ihm gesagt, du, was machst du da? Was wird das, wenn es fertig ist? Und er hat gesagt, ja, ich bete für einen Mercedes SLK 55 AMG und so. Und sagt, ja, in Rot. Man muss klar machen, was man will, damit man auch wirklich überkommt, was man dafür betet hat, oder? Ja, ich bin dann einigermaßen verwirrt wieder aus dem Zimmer gegangen und habe ihn in der Folgezeit beobachtet, aber ich habe ihn nie mit einem roten Mercedes verwünscht. Manchmal brauchen die Sachen ja ein bisschen Zeit, darum habe ich jetzt gestern beim Vorbereiten, es hat mich einfach Wunder genommen. Dann bin ich auf Facebook gegangen und habe den Typ gesucht, oder? Und den gibt es noch und der sieht recht glücklich aus, aber auf keinem von diesen Bildern ist ein roter Mercedes abgebildet gewesen. Aber wie auch immer, ich will mich gar nicht unnötig lustig machen über das Gebetsanliegen. Und ich will nicht der sein, der sagt, für was man darf beten und für was nicht. Aber um was es mir geht an dieser Stelle, ist, hinter so Gebet steht oft eine ganz bestimmte Vorstellung von Gott und vom Glauben. Nämlich die Vorstellung, die Idee, dass Gott vor allem dazu da ist, mich glücklich zu machen. Dass Gott vor allem dazu da ist, mir alles zu geben, was ich brauche zum Leben und alle möglichen zusätzlichen Wünsche erfüllen. Und im Glauben lade ich dann die Sachen quasi ab. Im Glauben tue ich all das Gute downloaden, wo Gott für mich parat hat. Gott liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Das ist einer der bekanntesten Sätze im Evangelikalismus, in den Freikirchen. Der Satz stammt aus einem beliebten Traktat, wo man verteilt hat, weltweit. Es ist in 200 Sprachen übersetzt worden und weltweit über 2,5 Milliarden Mal verteilt worden. Die einen haben das schon gesehen von euch. Das heisst, die 4 Geister Gesetz. Das ist eine gute Sache. Aber der erste Satz von dem Heftli in dem Traktat heißt eben: Gott liebt dich und hat einen guten, einen wunderbaren Plan für dein Leben. Und der Satz ist nicht falsch, aber viele Leute verstehen den Satz so, dass Gott letztlich für meinen Erfolg und für meinen Wohlstand und für meine Gesundheit zuständig ist. Das verstehen die meisten Leute unter einem wunderbaren Plan für ihr Leben, oder? Und die Erwartungen sind dann ziemlich hoch angesetzt. Ich meine, das ist so ein bisschen wie, oft wird das gedacht, wie so ein Deal, oder? Ich meine, ich gebe mein Leben dem Jesus, ich vertraue mich dem Jesus an, ich lasse mich auf die Jesus-Geschichte ein, oder? Und dafür kümmert sich Gott um die kleinen und grossen Sachen in meinem Leben. Und das fährt ab im Parkplatz am Montagmorgen vor dem Geschäft, wo ich will, oder? Ein wunderbarer Plan für mein Leben ist doch sicher ein Plan, wo so ein Parkplatz für mich frei ist. Das ist ja klar, oder? Und wenn es Schnäppchenjagd gibt im Ausverkauf und Mango oder was für ein Produzent auch immer Jeans zu einem Drittelpreis anbietet, ein wunderbarer Plan für mein Leben ist doch ein Plan, wo gerade die letzte Jeans in meiner Grösse noch auf mich wartet und parat ist, um von mir zu einem Discountpreis gekauft zu werden. An meiner Hochzeit will ich doch strahlendes Wetter haben. Es ist ja klar, ein wunderbarer Plan für mein Leben ist doch ein Plan, wo an meiner Hochzeit Sonne scheint. Also, was denn sonst, oder? Und wenn ich mich um einen Job bewerbe, und ich komme in die letzte Runde von den Bewerber, dann ist doch ein wunderbarer Plan von Gott für mein Leben, ist doch ein Plan, wo ich den Job überkomme und alle anderen Konkurrenten ausstechen. Ist ja klar. Ich weiss nicht, ob du dir manchmal so Gedanken machst. Ich meine, ich habe heute Morgen gefragt und ich habe gemerkt, die meisten überlegen sich so Zeug nicht. Das ist der Grund, warum ich zur Nacht nicht schlafen kann, vor lauter Denken, oder? Ich überlege mir so Zeug, oder? Hast du dir schon mal überlegt, was passiert, wenn verschiedene Erwartungen, die Leute an Gott haben, miteinander kollidieren? Hast du dir schon überlegt, wenn verschiedene Gebete, die Leute an Gott richten, miteinander in Konkurrenz treten? Ha? Also, mir fällt das immer auf bei so Fußballspielen, oder? Dann schwenkt die Kamera auf die erste Mannschaft, Nationalhymne, und so. Und dann hat es dort ein paar fromme Spieler drunter, und die bekreuzigen sich und tun sichtbar ein Gebet sprechen. Und ich frage mich, ja, was betet sie echt? Vielleicht betet sie um Bewahrung von Unfällen während dem Spiel, oder? Vielleicht segnet sie auch die gegnerische Mannschaft. Aber vielleicht beten sie ja auch wirklich, dass sie das Spiel gewinnen. Und dann schwenkt die Kamera über zu der zweiten Mannschaft. Nationalhymne. Und auch dort hat es ein paar Fromme drunter. Und auch die bekreuzigen sich und sprechen ihre Gebete. Und ich denke, ja, was ist denn, wenn alle Frommen in beiden Mannschaften um einen Sieg beten? Das gibt ja einen riesen Knusch für Gott, oder? Wie soll er das lösen? Es gibt keine Möglichkeit, zum Gebet von beiden Seiten erhören, weil die Erhörung von diesen Gebeten sich gegenseitig ausschliessen. Überlegst du dir so Zeug eigentlich nie? Also, wenn ein verlobtes Pärchen betet um gutes Wetter an ihrer Hochzeit, und das ist ja etwas Schönes, oder? Also, ich finde es auch schöner, bei Sonne heiraten als bei einem Tornado, oder? Also, aber wenn jetzt so ein verlobtes Pärchen für schönes Wetter bettet und wenn jetzt der Bauer, der neben der Kirche seinen Bauernhof hat, wenn der schon seit 5 Wochen unter dieser Dürrezeit leidet und am gleichen Tag inständig bettet, dass Gott doch endlich wieder regnen lässt. Und wenn dann auch noch der Fotograf bei dieser Hochzeit heimlich betet um bewölktes Wetter, aber nicht um Regen, aber um Wolken, weil dann die Fotoqualität besser ist, oder? Ja, wie löst Gott so etwas, oder? Das sind ja 3 Wetterkonstellationen am gleichen Ort. Das schließt sich gegenseitig aus, versteht ihr? Wenn du um einen Parkplatz bettest, vielleicht da vor den Türen, oder? Du suchst einen gegenüber von der Strasse, und du bist vielleicht spät unterwegs, das soll ja vorkommen. Und dann bettest du, dass Gott dir eine Parklücke freihaltet. Und tatsächlich, da ist eine Lücke frei, aber von hinten nähert sich ein anderer ICFler. Und der ist auch zu spät. Und der hat auch bettet. Ja, wer kommt jetzt den Parkplatz über? Ja, ich sehe schon. So Fragen halten da jetzt nicht gerade wach, oder? Über Nacht. Aber ich überlege mir so Zeug und dann merke ich manchmal die Erwartungen, die wir an Gott haben. Zum Teil die Erwartungen, die wir an Glauben hegen. Die sind oft nicht realistisch oder die lassen sich gar nicht so verwirklichen. Und die Frage ist ja, was kann ich denn realistischerweise vom Glauben erwarten? Was kann ich realistischerweise erwarten von meinem Glauben an Gott? Ich möchte einen Text mit euch lesen. Endlich komme ich dazu. Einen Text mit euch lesen, wo vielleicht so kompakt und so tief wie kein anderer Text in der Bibel das Phänomen Glauben anschaut. Es ist ein Kapitel im Hebräerbrief, Hebräer Kapitel 11. Und dort wird zuerst einmal beschrieben, wie verschiedene Männer und Frauen vom Glauben Gott erlebt haben. Und es wird durchs ganze Alte Testament durchgegangen. Angefangen beim Henoch, wo entrückt worden ist in Himmel durch seinen Glauben. Dann geht's irgendwann zum Noah, wo gerettet worden ist vor der Flut. Und zum Abraham und zu der Sarah, wo im Pflegeheimalter noch ein Kind bekommen haben. Und zum Mose, wo das Volk Israel im Glauben befreit hat und so weiter. Dann werden die ganzen Geschichten erzählt. Und dann lesen wir Folgendes, so als eine Zusammenfassung. Im Vers 33. Was haben Menschen durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht? Als Fazit aus diesen vielen Geschichten, die vorher erzählt worden sind. Was haben die Leute nicht alles zustande gebracht? Sie bezwangen Königreiche, sorgten für Recht und Gerechtigkeit und erlebten, wie sich Gottes Zusagen erfüllten. Sie hielten Löwen das Maul zu, sie blieben mitten im Feuer unberührt von den Flammen, sie entkamen dem tödlichen Schwert. Als sie schwach waren, gab Gott ihnen neue Kraft. Weil sie sich auf Gott verließen, vollbrachten sie wahre Heldentaten und schlugen die feindlichen Heere in die Flucht. Und einige Frauen erlebten, wie ihre verstorbenen Angehörigen von Gott auferweckt wurden. Wow, eine krasse Beschreibung, oder? Im Glauben Königreich bezwingen, im Glauben Wunder erleben. Der Daniel wird quasi implizit erwähnt, wo der Löwe, der hungrige Löwe, ihres Maul zuhebt und durch einen Feuerofen geht, ohne dass eins von seinen frisch frisierten Hörli versenkt wird. Und wo einem Schwert, einem tödlichen Schwert entgeht und so weiter. Gottes Bewahrung erleben, im Glauben Kraft gewinnen, Heldentaten vollbringen. Also, das tönt eigentlich schon ziemlich nach einem wunderbaren Plan für dein Leben. Ist jetzt zwar der Porsche oder der Mercedes, ist jetzt nicht gerade erwähnt in dem Abschnitt, aber gleich, das tönt nach einem Leben auf der Siegerseite. Das ist der Glaube, wo etwas erwartet und etwas bewegt. Das ist der Glaube, wo Gottes Handeln in Aktion erlebt. Und wisst ihr, was das Beste ist? Das Beste ist, die Liste ist noch nicht fertig an dieser Stelle. Da kommt noch mehr. Da kommen noch mehr Erfolg, noch mehr Sieg, noch mehr Heldentaten, noch mehr Wunder. Jetzt ziehen wir uns das alles rein. Ist gut. Ziehen wir uns das rein. Andere, die auch Gott vertrauten, wurden gequält und zu Tode gefoltert. Sie verzichteten lieber auf ihre Freiheit, als ihren Glauben zu verraten. Die Hoffnung auf ihre Auferstehung gab ihnen Kraft. Wieder andere wurden verhöhnt und misshandelt, weil sie an Gott festhielten. Man legte sie in Ketten und warf sie ins Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, mit der Säge qualvoll getötet. Das sind jetzt die Filme, wo man nicht schauen sollte, eigentlich, oder? Das, oder mit dem Schwert hingerichtet, heimatlos, nur mit einem Schafpelz oder Ziegenfell bekleidet, zogen sie umher, hungrig, verfolgt und misshandelt. Sie irrten in Wüsten und im Gebirge umher, sie mussten sich in einsamen Tälern und Höhlen verstecken. Die Welt war es nicht wert, sie in ihrer Mitte zu haben. Okay, das ist jetzt nicht ganz so ermutigend gewesen, so der Teil von dieser Liste, oder? Man kann sich fragen, was ist eigentlich bei denen jetzt da schiefgegangen? Im Vergleich zum ersten Teil von dieser Liste, wo so begeisternd ist und wo wir sofort dabei sind und mit wehenden Fahnen mitlaufen und sagen, Glauben ist cool! Und bei dieser zweiten Liste, bei dem zweiten Teil, warum funktioniert es bei denen nicht richtig mit der Bewahrung von Gott vor Bedrohungen, mit dem Wunder zur richtigen Zeit, mit dem Sieg über die Widersacher? Warum funktioniert es denn nicht? Haben die irgendwie zu wenig geglaubt oder zu wenig von Gott erwartet? Nein, der Hebräerbrief sagt nachher als Fazit unter der ganzen Liste, unter beiden Teilen, sagt der Hebräerbrief, sie alle haben Gott vertraut, deshalb hat er sie als Vorbilder für uns hingestellt. Sie alle haben Gott vertraut. Sie alle haben Gott vertraut. Überleg dir das mal. Der gleiche Glaube, wo die einen von den Toten auferweckt hat. Der gleiche Glaube, wo die einen von den Toten auferweckt hat, hat die anderen ihr Leben gekostet. Der gleiche Glaube, wo es heisst, sogar wörtlich im gleichen Wort, der gleiche Glaube, wo die einen vor einem tödlichen Schwert bewahrt hat. Wunderbar. Halleluja. Gott bewahrt. Gott greift ein. Der gleiche Glaube, wo die einen vor einem Schwert bewahrt, lässt die anderen unter dem Schwert zugrunde gehen. Der gleiche Glaube. Sie alle haben Gott vertraut, heisst da. Darum sind sie Vorbilder für uns. Das ist ein Fazit nicht nur aus diesen Glaubensheldinnen und Glaubenshelden vom Alten Testament, sondern das ist auch etwas, was wir im Neuen Testament sehen. In der Apostelgeschichte zum Beispiel, wo ja sehr beliebt ist, wo man kann lesen auch als Ermutigung für den Glauben, was wir alles können, mit Gott erleben, mit was wir alles können rechnen, wenn wir mit Gott unterwegs sind, Zeichen und Wunder, die passieren, Türen, die aufgehen, Gefängnismuren, die gesprengt werden, weiss nicht, was alles in dieser Apostelgeschichte beschrieben wird, wo uns Mut macht, zu sagen, hey, Gott ist mit uns unterwegs, aber es gibt auch in der Apostelgeschichte die andere Liste, der zweite Teil, wo wir nicht mit der gleichen Begeisterung lesen oder zur Kenntnis nehmen. 11 von den 12 ersten Jüngern von Jesus sind nicht an einem natürlichen Tod gestorben, sondern haben ihr Leben für ihren Glauben hingegeben. Ihren Glauben hat sie in den Tod geführt. Ich bin vor einiger Zeit auf ein Bild gestossen, das so ein bisschen spielt mit dem Satz, Gott liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Das Bild zeigt eine Gruppe von Christen, Männer, Frauen, Kind, wo in der römischen Arena darauf warten, dass die hungrigen Löwen und Tiger auf sie losgelassen werden. Und das ist keine Fiktion, das ist kein Fantasiebild, sondern das ist etwas, wo die ersten Generationen von Christen erlebt haben. Das ist etwas, was sie realistischerweise damit haben müssen rechnen. Und oben drüber heisst es, ein bisschen zynisch, Gott hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Und mit dem wird auf den Punkt gebracht, dass unser Leben mit Gott sich nicht im luftleeren Raum abspielt, dass unser Leben mit Gott sich auch nicht im Paradies abspielt, sondern in einer zerbrochenen, gefallenen Welt, wo immer wieder Bosheit Sieg erringt, wo immer wieder Gottes Absichten durchkreuzt werden, wo immer wieder Gottes Wille widerstanden wird. Und in so einer Welt ist es möglich, dass der Glaube uns nicht nur zu herausragenden Sieg führt und zu gewaltigen Erlebnissen und tollen Erfahrungen, sondern dass der Glaube uns auch einen massiven Preis kostet. Bis hin zu so Grausamkeiten, wie sie das Bild zeigen. Ich habe erzählt am Anfang von diesen Leuten, die ihren Glauben an den Nagel hängen, wie der Glaube nicht haltet, was er verspricht, wie sie enttäuscht sind vom Glauben. Ich habe auch schon von Christen gehört sagen, mit aller Überzeugung, Gott wird dich nie enttäuschen. Ja, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Eine Enttäuschung bedeutet ja, dass man falsche Erwartungen gehegt hat in jemanden. Und jetzt werden die falschen Erwartungen werden nicht erfüllt und darum ist man enttäuscht. Ja, kannst du falsche Erwartungen in Gott hegen? Ja, durchaus. Durchaus. Du kannst Sachen erwarten von Gott, du kannst Sachen erwarten von deinem Glauben, wo dir der Glaube eigentlich gar nicht verspricht, wo dir Gott eigentlich gar nicht zusagt. Und das heisst, du kannst tatsächlich enttäuscht werden von Gott, enttäuscht werden von deinem Glauben. Enttäuscht, oder? Es sind zwei Wörter da drin. Eine Enttäuschung ist das Aufdecken von einer Täuschung. Du kannst dich täuschen in dem, wo du denkst, hast, dass es dir der Glaube verspricht. Aber auf was läuft das jetzt raus? Ich meine, heisst das jetzt, ja, man muss irgendwie einen Mittelweg finden, man sollte nicht zu viel erwarten von Gott, sonst wird man nur enttäuscht. Also so ein bisschen einen homöopathischen Glauben pflegen, so ganz stark verdünnt, so in ganz kleinen Dosen, so fast nicht mehr nachweisbar. Oder was heisst das jetzt? Ich schlage zum Schluss einen anderen Weg vor, und zwar unter Berufung auf den Hebräerbrief. Weil der Text, den ich heute gelesen habe, die Liste mit all den Sachen, die Menschen für den Glauben erlitten haben und im Glauben erlebt haben, die Liste, die wird folgendermaßen fortgesetzt. Der Hebräerbrief sagt nachher, sie alle, das habe ich euch schon gelesen, haben Gott vertraut, deshalb hat er sie als Vorbilder für uns hingestellt. Und dann heißt, und doch haben sie die endgültige Erfüllung dessen, was er ihnen zugesagt hatte, nicht erlebt. Denn Gott hatte einen besseren Plan, sie sollten mit uns zusammen ans Ziel kommen. Ich bin ein geheimnisvoller Abschnitt oder ein geheimnisvoller Vers, wo der Hebräerbrief sagt, all die Leute, die uns vorausgegangen sind, all die Leute haben an Gott geglaubt, aber sie haben quasi das Ziel von ihrem Glauben oder die Vollendung von ihrem Glauben noch nicht erlebt. Das, wo ihren Glauben zutiefst treibt oder zutiefst ausmacht oder wo ihren Glauben darauf zeigt, das haben sie noch nicht erlebt, dem sind sie noch nicht begegnet. Ja, was ist es denn, wo der Glaube darauf zeigt, wo der Glaube zutiefst ausmacht? Hebräerbrief sagt nachher, alle diese Zeugen, also all die Leute, die erwähnt worden sind vorher, umgeben uns wie eine Wolke und spornen uns an. Darum lasst uns durchhalten in dem Wettlauf, zu dem wir angetreten sind. Der Glaube, das Leben im Glauben wird als Wettlauf beschrieben. Das ist ein Bild, oder? Lasst uns durchhalten in dem Wettlauf, zu dem wir angetreten sind, indem wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. So eine krasse Zuspitzung von dem Text, so eine krasse Zuspitzung von dieser Liste von Frauen und Männern, die Gott erlebt haben, die einen Preis für ihren Glauben gezahlt haben. Und dann heisst es, all die Leute, die spornen uns an und all die Leute, die zeigen uns, weisen uns quasi auf etwas oder besser auf jemanden, auf Jesus Christus. Die alle weisen voraus auf eine Person, die unseren Glauben zutiefst ausmacht. Eine Person, die die Frauen und Männer zu ihren Lebzeiten noch gar nicht kennengelernt haben, wo sie noch nicht begegnet sind. Aber darum heisst es, ihren Glaube ist quasi wie noch nicht erfüllt gewesen. Aber sie weisen voraus und zeigen auf eine Person, auf Jesus Christus. Lass uns nicht nach links oder rechts schauen, heisst, sondern allein auf Jesus. Jesus ist, heisst in anderen Übersetzungen, der Anfänger und Vollender von unserem Glauben. Man könnte auch sagen, unseren Glauben fängt an in der Begegnung mit Jesus. Unser Glaube wird erhalten oder besteht in der Begegnung mit Jesus. Und unser Glaube wird vollendet oder erfüllt in der Begegnung mit Jesus. Verstehen Sie? Nach der ganzen Liste wird klar gemacht, dass das Zentrum von unserem Glauben Begegnung mit einer Person ist. Der christliche Glaube dreht sich nicht um das, wo wir vom Glauben haben. Der christliche Glaube dreht sich nicht um das, wo der Glaube für uns alles abwirft an Erfolg und Wohlstand und Gesundheit und freie Parkplätze, sondern der christliche Glaube dreht sich um eine Person, Und schau, wir dürfen für Bewahrung und Versorgung in unserem Leben beten. Gott weiss, was wir zum Leben brauchen. Das hat Jesus selber schon gesagt. Wir können um Bewahrung und Versorgung beten. Wir dürfen um die grossen und kleinen Sachen in unserem Leben beten. Gott versorgt sogar die Spatzen mit allem, was sie zum Leben brauchen. Das sagt Jesus selber. Wir dürfen um Gesundheit für uns bitten. Wir sollen sogar, wir haben sogar den Auftrag, um Heilung für andere zu bitten, wenn sie krank sind. Jesus selber gibt uns allen Grund, um mit Gottes Eingreifen zu rechnen und immer wieder damit zu rechnen, dass Gott uns mit seiner Kraft überrascht. Und ja, von mir aus darfst du auch für den Parkplatz am Sonntagmorgen oder am Sonntagabend beten. Und wenn es wirklich unbedingt muss sein, kannst du auch für einen weissen Porsche beten oder für einen roten Mercedes. Aber, ich meine, Jesus ermutigt uns, wie Kind vor ihn zu kommen und unsere Bitten und unsere Anliegen wie Kind vor ihn zu bringen. Und ich will die Predigt nicht dazu brauchen, um euch quasi im Blick aufs Gebet einschüchtern und dass ihr das Gefühl habt, ihr müsst jetzt jedes Gebet 17 Mal filtern und dürft Gott um nichts mehr bitten. Nein, wir sollen wie Kind vor Gott kommen. Aber der Hebräerbrief haltet uns in Erinnerung. Wir können Gott um all das bitten. Aber das ist nicht der Inhalt und nicht ein Versprechen von unserem Glauben. Gott stellt uns nirgends in Aussicht, dass der Glaube in dieser Welt zu Erfolg, Wohlstand, hundertjähriger Gesundheit und passenden Parklücken wird führen. Das stellt uns Gott nicht in Aussicht. Unser Glaube richtet sich nicht auf etwas, wo wir von Gott überkommen. Unser Glaube richtet sich auf jemanden, wo sich für uns hingibt. Unser Glaube richtet sich auf eine Person. Lass uns nicht nach links und rechts schauen, sondern auf Jesus, sagt der Hebräerbrief. Was können wir zu Recht vom Glauben erwarten? Was kann Kirche ihren Gläubigen in Aussicht stellen, ohne dass die Kirche leere Versprechungen macht? Ich glaube, die Kirche kann ihren Gläubigen in Aussicht stellen. Der Glaube kann mit Recht erwarten, dass wir dem Jesus begegnen, der sein Leben für uns hingegeben hat. Das, was unser Leben zutiefst ausmacht, Begegnung mit einer Person ist. Und das ist nicht ein schwächeres Versprechen als Wohlstand und Erfolg und Gesundheit und so weiter. Das ist nicht weniger als all das, wo viel vom Glauben erwartet. Und das ist mehr als all das. Die Band kann jetzt auf die Bühne kommen an dieser Stelle. Ich habe als Pastor ein Vorrecht, zum vielen Menschen kennenlernen, viele Menschen begegnen, viele Geschichten hören, vor und nach den Gottesdiensten und auch sonst, teilen die Leute ihr Leben mit mir. Und Leute zum Teil, die schon lange mit Gott unterwegs sind, aber oft auch Leute, die vielleicht zum ersten Mal überhaupt in einen Gottesdienst kommen, die auf der Suche sind nach Gott. Leute, die mir Einblick geben in das, was sie zutiefst beschäftigt. Und einige erzählen von ihren beruflichen Problemen, die sie haben, an der Arbeitsstelle, wie sie an Grenzen kommen, die sie nicht mehr weiter wissen zum Teil. Andere erzählen von finanziellen Nöten, die sie haben, dass das Geld einfach nicht bis zum Ende des Monats reicht und dass Schulden sich anhäufen und dass sie die Zukunft nur noch schwarz sehen. Andere erzählen von ihrer Einsamkeit, die sie haben, wie sehr sie sich sehnen nach Freundschaften, wie sehr sie sich sehnen nach einem Partner. die mit ihnen das Leben teilt. Andere erzählen von ihren gesundheitlichen Problemen, die sie haben. Erzählen ihre Krankheitsgeschichte. Ich habe vor kurzem erzählt von dem Freund, den ich vom Fitnessstudio kenne, der irgendwann mit mir geteilt hat, dass er die Diagnose MS bekommen hat. Und wo ich jetzt über Jahre hinweg musste beobachten, wie sich sein Zustand immer mehr verschlechtert. Wie er gesundheitlich immer schlechter zu Weg ist. Und schau, ich bin überzeugt, wir sind als Kirche berufen, um einander helfen in all diesen Nöten und in all diesen Anliegen. Wir sind berufen auch zum Leuten, außerhalb von unserer Gemeinschaft helfen in diesen Nöten. Ganz praktisch anpacken, finanziell mithelfen, Ratschläge geben, die Leute begleiten, Leute, Zeit schenken und ihre Einsamkeit durchbrechen und so weiter. Wir sind berufen als Kirche, zum in diesen Nöten einen Unterschied machen. Aber was ich zutiefst mir wünsche, was zutiefst meine Sehnsucht ist bei all dem, was wir tun, ist, dass Leute durch uns und durch unsere Hilfe dem Jesus begegnet. Eine Begegnung haben mit dem lebendigen Gott, der sich in Jesus Christus gezeigt hat. Versteht ihr? Wenn ich mit Leuten rede, die mir erzählen, wie sie in Schulden gefangen sind, dann nehme ich ihre Geldsorgen sehr ernst. Aber ich habe trotzdem nicht das Gefühl, dass das, was sie zutiefst brauchen, das, was sie zutiefst in ihrem Leben brauchen, dass das wirklich Geld ist. Wenn ich mit Leuten rede, die einsam sind, dann nehme ich auch diese Not ernst. Aber ich habe auch dann nicht den Eindruck, dass das, was die Person zutiefst braucht in ihrem Leben, einfach der richtige Partner ist. Und sogar wenn ich mit dem Freund von mir rede, der unter dieser Muskel- oder Nervenkrankheit leidet, sogar dann nehme ich sein Leiden ernst. Und ich wünsche mir so sehr, dass er gesund wird. Ich wünsche mir so sehr, dass er noch Jahrzehnte kann leben. Aber auch wenn ich mit ihm rede, ich habe nicht das Gefühl, dass das, was er zutiefst braucht, einfach Gesundheit ist. Aber weißt du, was mir immer wieder durch den Kopf geht in so Gesprächen, in so Begegnungen mit Menschen? Ich denke immer wieder, was wäre, wenn die Person, wenn der Mensch Jesus selber würde begegnen? Was wäre, wenn die Person würde am Morgen aufwachen und wüsste, ich bin ein geliebter Mensch? Wenn der Mensch würde am Morgen aufwachen und wüsste, ich kenne jemanden, der mich so sehr liebt, dass er sein Leben für mich eingegeben hat? Was wäre, wenn die Person könnte am Abend ins Bett gehen und egal, was sie erlebt hat an dem Tag, egal, welche Erfolg oder welche Niederlage sie erlebt hat, egal, was ihr gelungen ist oder was ihr misslungen ist, egal, was für Leute sie kritisiert oder gelobt haben, was wäre, wenn die Person dürfte wissen, wenn sie zur Abend ins Bett geht? Ich habe einen Wert in den Augen vom lebendigen Gott, wo mir niemand nehmen kann. Ich kenne einen, der mir in die Augen schaut und sagt, du bist mir so viel wert, dass ich mein Leben für dich hingib. Was wäre, wenn die Personen dem Jesus würden begegnen, der unseren Glauben zutiefst ausmacht? Und lass uns die Predigtreihe anfangen. Mit dieser Perspektive, was der Glaube ausmacht, was wir vom Glauben können zutiefst erwarten, ist nicht etwas, was der Glaube für uns abwirft. Gott beschenkt uns auf viele Art und Weise. Gott kann uns überraschen auf viele Art und Weise. Aber was der Glaube zutiefst ausmacht, ist Begegnung mit einer Person. Und das ist, was wir zutiefst brauchen. Und das ist, was Menschen in unserem Umfeld, in unserem Leben zutiefst brauchen. Und die Serie, die wir jetzt machen, die will auch nicht in erster Linie den Leuten die richtige Antwort geben, den Leuten quasi die richtige Antwort zurufen, sondern die Serie will vor allem den Leuten die richtige Person vorstellen. Lass uns beten und unser Leben, unseren Glauben neu festmachen an dem Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du dass du so gewaltige Geschichten geschrieben hast mit Frauen und Männern im Alten Testament und im Neuen Testament. Leute, die uns ermutigen, in unserem Glauben wirklich damit zu rechnen, dass du mit uns bist, dass du wirkst in unserem Leben, dass du eingreifst in unserem Leben. Herr, danke auch für die vielen Frauen und Männer, die einen hohen Preis gezahlt haben für ihren Glauben. Und unser Glaube ruht auf ihren Schultern. Unser Glaube verdankt diesen Leuten so viel, die nicht nachgegeben haben, die nicht aufgegeben haben, die den Glauben weitergetragen haben, bis er bei uns angekommen ist. Jesus, ich danke dir dafür, dass das, was unseren Glauben aber zutiefst ausmacht, nicht das ist, was der Glaube für uns abwirft, sondern dass du selber das bist. Jesus, du bist ein Zentrum von unserem Glauben. Du bist der, wo unser Glaube darauf abgestützt ist. Du bist unsere grösste Erwartung, die wir haben, Jesus. Begegnung mit dir in diesem Leben jetzt und in der Ewigkeit, die vor uns ist. Und ich bitte dich, dass du uns das aufs Herz schreibst, ganz konkret für die nächste Woche, dass unser Glaube sich neu kann fokussieren. Nicht auf etwas, sondern auf jemanden. Auf dich, Jesus. Dass der Hebräerbrief uns das kann zurufen. Schau nicht links und schau nicht rechts. Richte deine Augen auf Jesus allein. In Jesu Namen. Amen.